Willkommen zu Der souveräne Unternehmer, dem Podcast für ambitionierte Unternehmer im Dachraum, die Bitcoin nicht nur als Währung, sondern als Schlüssel zur finanziellen Freiheit und Souveränität nutzen wollen. Ich bin Alexandra, Ihr Host, und zu Wort kommen in dieser Podcast-Serie der Initiator des Coaching-Programms, Holger Kuhlmann, und einige weitere Bitcoin-Experten. In unseren Gesprächen geht es immer um die verschiedenen Blickwinkel auf Bitcoin, Blockchain und dezentralem Denken. Von den Grundlagen über sichere Wallets und regulatorische Herausforderungen bis hin zu langfristigen Strategien und Mindset-Shifts. Wir decken alles ab, was Sie brauchen, um Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen. Ob Sie neu dabei sind oder schon erste Schritte im Bitcoin-Universum wagen, lassen Sie uns gemeinsam Ängste in Vertrauen verwandeln und Ihre unternehmerische Souveränität aufbauen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der souveräne Unternehmer. Heute tauchen wir ein in die Welt eines echten Bitcoin-Urgesteins. Seit 2011 aktiv im Space, Autor von 5 Büchern, darunter der Klassiker Bitcoin, Geld ohne Staat, Produzent von Filmen, die Bitcoin erstmals verständlich auf Deutsch erklären, und Musiker mit eigenen Bitcoin-Songs. Genau diese Mischung aus Technik, Kreativität und unternehmerischem Geist verkörpert, was wir im Coaching Der souveräne Unternehmer vermitteln. Es ist das Werkzeug für echte Freiheit, Resilienz und globale Unabhängigkeit. Viel Spaß beim Zuhören. Also dann herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts, Der souveräne Unternehmer. Heute mit Aaron König. Ich freue mich total, dass du hier bist, weil du bist ein Bitcoin-Urgestein sozusagen. Du warst von Anfang an dabei, und deswegen stelle ich dir heute jede Menge Fragen zu deiner Erfahrung rund um Bitcoin. Herzlich willkommen.
Super, ja. Vielen Dank für die Einladung und bin gespannt auf deine Fragen.
Na, nice. Dann erzähl mal, Aaron, du bist seit 2011 im Bitcoin-Space unterwegs und du hast jede Menge Bücher geschrieben. Du hast so viel produziert, sage ich mal, rund um Bitcoin. Was ist deine große Erfahrung zu, wie du in den Space gekommen bist, wie sich das Ganze entwickelt hat im Laufe dieser vielen Jahre, die es Bitcoin jetzt schon gibt?
Ich habe das erste Mal von Bitcoin gelesen, das war im Mai 2011, wo es vermutlich so das erste Mal auch in den deutschen Mainstream-Medien zu finden war, im Spiegel, im Handelsblatt und so weiter. Und ich war insofern auch schon ein bisschen vorgewarnt oder war so sehr aufmerksam auf diese Themen, weil ich hatte mich vorher schon relativ intensiv mit der österreichischen Schule der Volkswirtschaft auseinandergesetzt und ihrer Kritik am Geldsystem. Da habe ich eine Menge Bücher drüber gelesen, ich habe auch Interviews geführt mit einigen Leuten. Und ich hatte tatsächlich auch schon mal irgendwie die Idee, man müsste doch eigentlich so eine digitale Währung machen. Ich dachte aber, sie müsste durch Gold gedeckt sein. Ich hatte da sogar auch schon mal mit so einem Technikexperten drüber gesprochen. Also ich war ziemlich irgendwie schon heiß auf dieses Thema. Und als mir dann Bitcoin über den Weg lief, dachte ich, das klingt ja interessant. Ich war aber erst sehr skeptisch, weil Bitcoin ja eben nicht durch Gold gedeckt ist, sondern durch gar nichts oder durch, ja, was auch immer, Energie. Und meine Skepsis hatte sich am Anfang auch erstmal bestätigt, dachte ich zumindest, denn ich habe es entdeckt im Mai, dann schoss der Kurs von $7 auf $30 hoch. Das war wahrscheinlich der höchste Bullrun aller Zeiten. Und dann sackte Bitcoin aber so langsam jeden Monat immer weiter ab bis auf $2. Also das klang dann schon so, ja, nette Idee, aber hat wohl nicht funktioniert. Also ich war da sehr, sehr vorsichtig. Ich hätte zum Kurs von $2 einsteigen können. Hätte ich es mal gemacht, habe ich aber nicht. Ich habe mich aber trotzdem weiter für das Thema interessiert. Ich hatte ein Filmfestival und habe da auch diesen Film What is Bitcoin gezeigt. Und ich hatte dann sogar Bitcoin.de als Sponsor. Das war ganz lustig, aber irgendwie auch ein bisschen seltsam, weil die wollten dann das Preisgeld in Bitcoin sponsern. Und keiner der Preisträger hat das akzeptiert. Das war halt Ende 2011. Alle wollten Euros haben. Tja, das waren nur 200 Euro, aber das wären halt 100 Bitcoins gewesen. Ja, die wären jetzt also alle Millionäre. Sehen sie aber nicht. Ich aber auch nicht. Ich hätte ja auch so klug sein können und denen die Euros aus meiner eigenen Tasche zahlen und die Bitcoins akzeptieren. Aber dazu war ich auch zu skeptisch. Also es hat eine ziemlich lange Zeit gedauert, bis ich begriffen habe. Es waren so einige Artikel, unter anderem einer von Eric Voorhees, ganz kluger Mann, kluger Artikel, der eben erklärt hat, warum Bitcoin eben nicht durch irgendwas gedeckt sein muss und dass das gerade sogar ein Vorteil von Bitcoin ist. Denn Gold ist ja auch durch nichts gedeckt. Gold ist einfach Gold, und Gold hat eben bestimmte Qualitäten und Eigenschaften, die es zum bisher jedenfalls besten Geld der Welt machen. Und Bitcoin hat, und das ist halt überraschend für viele, weil es ja doch etwas anders aussieht als Gold, tatsächlich die gleichen Eigenschaften und noch ein paar mehr, die Gold halt nicht hat. Denn Gold ist nun mal schwer zu transportieren, man kann es nicht übers Internet schicken, es kann auch sehr leicht konfisziert werden von irgendwelchen staatlichen Stellen. Also Bitcoin hat die gleichen Eigenschaften wie Gold und noch ein paar mehr. Und das macht es halt zum besten Geld der Welt. Das habe ich dann endlich erfahren, ja, endlich hab ich es begriffen.
Sehr nice. Und vor allem, es hat dich ja auch inspiriert zu jeder Menge Content-Erschaffung, also von Büchern, Musik, Filme, alles Mögliche hast du ja gemacht. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber berichten, was genau du in welche Richtung geschaffen hast und wie Bitcoin dich dazu inspiriert hat? Zum Beispiel, vielleicht können wir ein bisschen mehr über deine Musik sprechen, weil das gerade so aktuell ist, dich dazu inspiriert quasi, da ganz neue Wege für dich zu gehen.
Ja, ich fange mal an mit den Filmen. Das fing tatsächlich auch an mit Bitcoin Deutschland. Die hatten ja, wie ich schon erzählt, und mein Festival damals gesponsert. Und dann wollte ich denen nun unbedingt einen Bitcoin-Film, also einen Erklärfilm andrehen. Nicht? Und es ist ja auch was, was man wirklich braucht, weil wer versteht schon, was Bitcoin ist? Also da reicht es nicht zu sagen, ne, bei uns sind die besten Gebühren oder wir sind am schnellsten. Man muss erst mal erklären, was Bitcoin ist, damit die Leute verstehen, wie man überhaupt so eine Börse oder wie man das nennt für Bitcoin.de nutzen kann. Und dann habe ich ihnen halt diesen kleinen Film gemacht. Ich bin dann, also ich wollte ihn unbedingt machen und ich bin auf ein wirklich mini, mini, mini Budget habe ich mich dann eingelassen, was also, wo ich eigentlich kein Geld mitverdient habe. Aber es war mir egal. Ich wollte auch in diesen Film machen, um dann auch quasi zu zeigen, guck mal, sowas können wir und dann weiter zu arbeiten mit sowas. Und der Film ist auch gut angekommen. Den habe ich dann auch auf Bitcoin-Konferenzen gezeigt. Und daraufhin sind dann eben auch eine Menge Leute zu uns gekommen und gesagt, ach, interessant, das ist nicht nur eine coole Filmproduktion, das sind auch Leute, die Bitcoin verstehen. Und davon gab es natürlich damals so gut wie gar keine, 2012, 13. Also welche Filmagentur hat da schon A, sich mit irgendwie mit Bitcoin ausgekannt und B, hätte für Bitcoin gearbeitet. Insofern waren wir da damals halt ziemlich, ja, ziemliche Pioniere, kann man sagen. Und wir haben dann eben sehr viele Filme gemacht und es war entweder so, dass Leute uns gefunden haben über die Arbeit, die wir schon gemacht hatten, oder ich war natürlich auch viel auf Konferenzen, man kommt ins Gespräch, ne, na, braucht ihr nicht einen Film und so, ja, unbedingt, unbedingt. Und insofern haben wir dann seit 2012 eigentlich permanent massenweise, na, massenweise, aber eigentlich doch eine ganze Menge von diesen kleinen, kurzen Erklärfilmen gemacht. Also keine Dokus, auch keine längeren Bitcoin-Filme oder sowas, sondern es waren wirklich immer diese, man könnte sagen, Werbefilme. Aber es ist natürlich nicht diese typische Werbung, hallo, mein Schokoriegel ist süßer als deiner, sondern man muss ja erstmal erklären, was ist Bitcoin. Also es waren, ich würde mal sagen, 80% Erklärfilme. Und 20% dann das, was das Produkt eben unterscheidet von anderen Produkten auf dem Markt. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht, also oder macht es ja immer noch. Also ich mache es jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe da über 10 Jahre lang diese Filme gedreht. Meistens eben am Anfang war es hauptsächlich Animation. Da hatte ich so Leute in Indien und später auch in Argentinien und Serbien. Also ich habe halt immer natürlich geguckt, wir hatten ja relativ kleine Budgets, dass wir also hohe Qualität erzeugen können zu relativ überschaubaren Preisen. Insofern war dann der Weg halt so mit Leuten aus, ne, solchen Ländern zu arbeiten, in denen das, was wir bezahlt haben, für die völlig okay war, aber für unsere Verhältnisse eben doch sehr, ne, sehr niedrig. Und ja, davon haben wir eine Menge gemacht, dann auch Serien später, hauptsächlich für Bitcoin, auch ein bisschen für andere Kryptowährungen. Ich bin ja dann nicht so der totale Maximalist, obwohl ich natürlich schon Bitcoin mit Abstand für das beste Geld halte. Aber wir haben auch was für Dash gemacht und da gab es diese Welle mit den ICOs und also ich glaube, viele von den Firmen, für die wir gearbeitet haben, gibt es gar nicht mehr. Aber das ist ja so die Natur der Startups, ja, die meisten scheitern. Einige sind natürlich auch, waren natürlich auch Betrugsprojekte, was wir vorher nicht wussten. Aber ich glaube, wir haben ein oder zwei auch gemacht für Firmen, wo dann hinter sich herausgestellt hat, oh, kein so tolles Produkt tatsächlich, aber das konnten wir am Anfang auch nicht ahnen. Und gut, sie haben uns auch immer anständig bezahlt. Also es war jetzt nicht so, dass sie uns betrogen haben, aber sowas gab es halt auch, ja. Ja, genau, das waren die Filme. Ich bin jetzt auch dabei an so einer längeren Videoserie, also eher nicht Dokumentar und auch nicht Werbung, sondern wirklich Fiction. Aber das ist natürlich deutlich schwieriger, weil da muss man natürlich erstmal das große Budget klar machen. Vorher kamen halt Kunden zu uns mit einem relativ überschaubaren Budget. Dadurch, dass das halt immer in Bitcoin war, ist das kleine bisschen Gewinn, was ich dann immer übrig behalten habe, hat sich dann schon ganz gut vermehrt. Das ist halt das Erfreuliche daran. Also rein unternehmerisch war das halt wirklich eine sehr gute Entscheidung, wobei ich da auf die Idee nie gekommen wäre. Ich fand einfach Bitcoin sehr faszinierend. Ich wollte gerne dazu beitragen, das bekannt zu machen. Und die, ne, was ich so kann, halt Filme machen und Drehbücher schreiben und mit Leuten organisieren und das schneiden und so weiter, das halt für diesen Zweck einsetzen. Das war halt immer meine Idee. Und du hast mich auch nach Büchern und Musik gefragt. Meine Güte, jetzt rede ich aber viel. Ja.
Das war, nein, das war super interessant. Vor allem habe ich mir
Ja.
gedacht, die ganzen Menschen, die du quasi mit ins Boot geholt hast, um diese Filme zu machen, die haben ja hoffentlich dann wiederum gelernt, wie großartig Bitcoin ist und dass vielleicht eine Chance sein kann und haben früh investiert. Das könnte ja durchaus passiert sein, oder?
Ich weiß nicht, ob Sie investiert haben. Sie haben auf jeden Fall nach und nach dann alle Bitcoin akzeptiert. Ich musste die manchmal schon ein bisschen überzeugen. Ja, also am Anfang, also zum Beispiel, wir hatten einmal einen Inder, der hat das erstmal, der wollte es nicht und dann musste dem irgendwie einen Scheck schicken und das war dann so kompliziert, dass wir dann bei der zweiten Rate hat dann gesagt, okay, gut, dann nehme ich diese Bitcoin. Das mit dem Scheck war so nervig. Ja, mit den Banken nach Indien, also es ist wirklich. Und mit dem Bitcoin, das war halt damals bei der Bitcoin, als der den gemacht hat, das war dieser allererste Bitcoin, die war da, glaube ich, irgendwie bei 8 Euro. Ich hoffe mal sehr, dass er da seine Bitcoins nicht gleich in Rupees eingetauscht hat, sondern sie behalten hat. Dann wäre das jetzt ein reicher Mann. Ich weiß, ich habe jetzt leider ein bisschen Kontakt verloren. Also wir haben viele Filme zusammen gemacht, aber ich habe dann auch, naja. Also insofern, ich weiß nicht, ob welche investiert. Doch, ich weiß von der Dame, mit der ich viel geschnitten habe, dass die dann auch tatsächlich selber investiert hat. Die ist immer so, die nehme ich immer auch gerne als schönes Beispiel, hat zum Beispiel, die hat investiert auf einem absoluten Höhepunkt im Jahr 2013. Da war der Bitcoin bei 1000 Euro und da hat sie investiert und dann ist er auf 200 abgestürzt und alle so, ach ja, armes kleines Mädchen, das hast du aber aufs falsche Pferd gesetzt. Und dann hat es auch, ich glaube, 3 Jahre gedauert, bis er dann wieder auf 1000 war. Aber sie hat durchgehalten, soweit ich weiß, und hat sich nicht verrückt machen lassen. Ja, und jetzt sind 1000 Dollar natürlich ein Schnäppchen für Bitcoin, aber damals klang das ja so, oh mein Gott, das war jetzt aber, ne, ein bisschen überhitzt und das muss ich jetzt wieder korrigieren. Und also ich hätte auch selber tatsächlich niemals damit gerechnet, dass Bitcoin solche Höhenflüge erreicht. Ja, ich meine, es gab immer nur diese Berechnung, was wäre, wenn? Habe ich auch teilweise auf Bitcoin-Konferenzen gesehen, was wären denn so und so viele Leute statt in Gold? Oder wenn so viel Prozent des Goldes in Bitcoin investiert wird oder Aktien und so weiter. Und dann kamen auch diese gigantischen Summen dabei raus, dass ein Bitcoin dann 100.000 wert wäre. Und ich so, ja, ich meine, nette Berechnung, aber es ist doch reine Theorie. Aber jetzt haben wir es. Die Theorie ist in die Praxis umgesetzt worden. Das finde ich schon auch sehr faszinierend.
Für wahr. Lass uns ein bisschen über deine Musik sprechen, weil dich hat Bitcoin auf jeden Fall dazu inspiriert, das Thema auch in deine Musik einzuflechten. Und ich finde es super, weil ich finde nämlich ein bisschen die gesamte Bitcoin-Szene, jetzt vielleicht die Frage ein bisschen zu breit gefasst, aber die ganze Bitcoin-Szene, die hat sich ja auch sehr gewandelt von Nerds, die investieren, weil sie die Mathematik dahinter verstehen und jetzt sind es Großunternehmer, die reingehen. Ich finde aber, dass die ursprüngliche Bitcoin-Szene nach wie vor aktiv und vorhanden ist. Und das finde ich das Schöne daran, dass die Bitcoin-Szene sich erweitert hat und gewachsen ist. Aber Leute wie du und ich sind von vornherein dem Ethos geschuldet dabei gewesen. Und diese Menschen gibt es ja immer noch in Bitcoin. Und das finde ich super. Und genau diese Menschen hören deine Musik. Und das finde ich richtig großartig. Erzähl doch mal, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich Musik über Bitcoin und flechte das so ein bisschen ein in meine Kreativität.
Also ich habe immer schon Musik gemacht, aber die letzten Jahre eigentlich nie besonders ernsthaft. Also ich habe so, als ich so in den 20ern war, da hatte ich Bands und bin aufgetreten und auch Platten rausgebracht. Nicht besonders erfolgreich, aber dann habe ich lange Zeit eigentlich nichts damit gemacht. War dann im Internet aktiv und Journalist und so weiter. Aber ich habe das Musikmachen auch nie vergessen und nie verloren. Also ich habe dann zum Beispiel einmal einen Reggaeton über den Bitcoin Beach gemacht. Da war ich gerade vor in El Salvador und dann auf einem langen Flug nach Buenos Aires dachte ich jetzt, was soll man sonst machen mit der Zeit? Dann habe ich halt den Text geschrieben dazu und mit einem Freund in Buenos Aires dann zusammen diesen Reggaeton produziert. Also ich kann das in der Regel nicht selber, sondern ich brauche dann immer richtig talentierte Musiker dazu. Ich schreibe dann schon die Lieder und auch die Melodien und die Texte, aber um das wirklich zu produzieren, also das könnte ich jetzt nicht alleine. Es bringt aber auch viel mehr Spaß mit Leuten zusammen. Die bringen dann ja auch wieder ihre Fähigkeiten ein. Und das war aber eher so, da habe ich mal das gemacht und dann hin und wieder nochmal was, aber relativ selten. Und letztes Jahr habe ich mich entschlossen, einfach mal mehr Zeit und Energie in meine Musik zu investieren. Ich hatte tatsächlich sogar erst überlegt, ob ich mich wirklich so als so den Bitcoin-Rockstar positioniere, habe mich dann aber eigentlich dagegen entschieden, weil das ist vielleicht doch ein bisschen sehr eng. Klar, es gibt diese Bitcoin-Kultur, diese Bitcoin-Szene und Community, die ist ja auch toll, die ist auch sehr stark. Aber es war mir ein bisschen zu eng, so dass ich auch über ganz viele andere Themen jetzt Lieder geschrieben habe. Also ich nenne das Mindful Music, das geht es auch viel um, ne, Meditation und die Weltsicht der Quantenphysik aus buddhistischer Sicht. Also lauter so ziemlich abgefahrene Dinge und so, teilweise auch Liebeslieder und so. Also da, ich habe jetzt die meisten Musik nicht über Bitcoin geschrieben, aber hin und wieder dann doch, dann ist mir doch so eingefallen, ach, könnten wir auch wieder über. Und jetzt habe ich mich sogar entschlossen, also ein ganzes Album zu machen, nur mit Bitcoin-Songs. Weil ich jetzt mittlerweile so viele habe. Ich schreibe auch wirklich, ich schreibe unheimlich gerne Lieder, ja. Vor allem im Flugzeug. Ich habe auch ein Lied geschrieben, wie gerne ich im Flugzeug Lieder schreibe. Also so ein bisschen das sehr selbstreferenziell. Und jetzt bin ich gerade in Buenos Aires, was ja, da ist jetzt gerade die Latin American Bitcoin Conference, die geht also morgen geht sie los. Und das ist eigentlich die älteste noch bestehende Bitcoin-Konferenz der Welt. Für mich ist sie auch die beste. Also die ist einfach richtig toll. Die Macher sind auch gute Freunde von mir. Die bringen immer irgendwie besonders. Das sind wirklich mal tolle Redner, aber immer auch gute Partys und Sonderprogramme. Und diesmal werde ich halt auf der Hauptbühne zwei meiner Stücke auch zum Besten geben. Das eine über den Honey Badger. Da tritt dann der Gründer der LabBitConf als Honey Badger verkleidet auf und ne, tanzt dann mit mir. Und das andere ist der Bitcoin Bull Run. Also ne, der Bull Run, also wenn der Bitcoin-Preis ganz hoch geht, ist ja im Moment gerade nicht der Fall. Aber ich singe eben auch in diesem Lied I don't care too much for Bull Run. I just want to have some fun. Das singe ich und dann habe ich noch einen kleinen Event. Es gibt hier einen Espacio Cultural Bitcoin in Buenos Aires. Das ist so ein vierstöckiges Gebäude. Da sind auch viele Firmen drin, die da, also es ist auch so eine Art Coworking Space. Aber sie haben eben auch immer Ausstellungen und Meetings und Talks und so weiter. Das sind sehr, sehr schöne Institutionen. Und da werde ich halt dann an einem Abend auch ein bisschen meine Lieder singen und ein bisschen was dazu erzählen. Also, falls jemand in Buenos Aires am Mittwochabend, seid ihr herzlich eingeladen, das ist auch kostenlos. Espacio Cultural Bitcoin. Und jetzt habe ich schon wieder, bin ich schon wieder abgedriftet, ne? Also die Bitcoin-Szene, ja, ich finde das ist schon ganz interessant. Es gibt ja schon so eine Art Bitcoin-Kultur, manche nennen es auch Bitcoin-Kult oder fast schon eine Bitcoin-Religion. Ne? Es gibt ja so diese ganzen Memes, To the Moon und The Honey Badger und all das Zeug, was Bitcoiner so für sich herreden oder dass man sich also Laseraugen macht im Profil, um zu zeigen, ich bin Bitcoiner. Das habe ich auch relativ spät begriffen, tatsächlich erst als der Präsident von El Salvador auf seinem Twitter-Profil Laseraugen hatte und dann haben halt alle darüber geschrieben, ja, der outet sich jetzt als Bitcoiner. Dann habe ich die natürlich auch ganz schnell auf mein Profil gepackt. Also es gibt so komische Dinge oder zum Beispiel, dass man am 22. Mai Pizza isst, weil ne, da treffen sich alle Bitcoiner und essen Pizza, weil da wurden halt am 22. Mai 2010 für 10.000 Bitcoins zwei Pizzen gekauft. Das war halt das erste richtige anfassbare und essbare Produkt. Natürlich Pizza, weil ne, Bitcoiner sind ja alle Nerds und ernähren sich ja ausschließlich von Pizza und Schokoriegeln. Das ist ja bekannt. Insofern, da gibt es dann halt so diese quasi religiöse, ne, also es ist ja fast ein religiöses Ritual, so wie Weihnachten oder Ramadan oder sowas, dass man dann eben am 22. Mai Pizza isst. Also es ist schon ganz amüsant. Ich habe ja auch mal so eine Ausstellung gemacht und ein Buch darüber, über diese Bitcoin-Kultur. Das war in dieser Zeit, als alle über NFTs geredet haben. Da habe ich halt ganz viele Künstler, also von Künstlern halt Werke zusammengestellt, kuratiert, aber eben nicht irgendwelche, sondern alles Werke, die sich damit beschäftigen, wo es eben um Satoshi Nakamoto ging, ne, und den Honey Badger und To the Moon und all diese seltsamen Dinge, die halt Bitcoiner so also vor sich herreden, die man als normaler Mensch ja gar nicht versteht. Das ist ja schon eine ziemliche Insider-Szene, ne? Gibt's ganz viele diese, ja. Herr Fun, Staying Poor und ich weiß nicht, was es nicht alles gibt. So, und ich denke mal, das ist jetzt ist es so und das wird wahrscheinlich auch nur eine Zeit lang so bestehen. Aber was ich mal prognostiziere, ist, dass diese Bitcoin, ganze Bitcoin-Kultur, die wird verschwinden. Es wird auch keine Bitcoin-Konferenzen mehr geben, so Fachkonferenzen vielleicht für Bitcoin-Programmierung und sowas. Aber so normale Bitcoin-Meetups und Konferenzen, wo Leute hingehen, die sich für Bitcoin interessieren, damit was machen, die wird es nicht mehr geben, weil es sich allgemein durchsetzen wird. Also es muss eigentlich so sein, dass es diese Kultur, dass die Kultur verschwindet. Ich erinnere mich, ich bin ja alt genug, dass ich auch noch mitbekommen habe, wie das Internet populär wurde, so in den 90er Jahren. Gab es natürlich schon viel länger, aber es hat halt lange gedauert, bis es einigermaßen im Mainstream kam. Und damals gab es halt noch Meetups, ja, Stammtische von Internet-Usern. Und da war ich dann natürlich. Und man hat sich irgendwie als besonders gefühlt, wir sind die Netzgemeinde und so. Und da lacht man drüber heute. Heute hat jedes Schulkind irgendwie Internet und niemand denkt drüber nach, ja, wie man das Internet verwendet. Jeder macht es einfach. Und mit Bitcoin wird es so sein, wird es so werden, bin ich ziemlich sicher. Auf jeden Fall muss es so sein. Also wenn wir auch in 10 Jahren noch weiter auf Bitcoin-Konferenzen gehen und Honey Badger T-Shirts tragen und To the Moon rufen, dann ist irgendwas falsch gelaufen. Also es muss schon so sein, dass Leute, die davon überhaupt keine Ahnung haben und nicht wissen, was Hodeln ist und auch nicht erklären können, wie eine Blockchain funktioniert, aber die trotzdem Bitcoin nutzen. Also da muss es ja hingehen. So wie heutzutage auch jeder E-Mail nutzt. Und wer weiß schon, was Packet Switching ist oder das SMTP-Protokoll oder was da alles dahinter steckt, ist ja auch völlig egal. Hauptsache es funktioniert. Und genauso ist Bitcoin ja auch. Wenn ich Programmierer bin und mich mit Bitcoin beschäftigen will, dann muss ich natürlich schon wissen, was Mining ist und Nodes und Blöcke, all das Zeug. Aber als normaler Nutzer, muss man eigentlich wenig von dem wissen. Man muss vor allem verstehen, dass man selbst für sein Geld verantwortlich ist und dass man diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, dass man sich schon darum kümmern sollte, was ist ein Seed Phrase, ja, und was ist ein Private Key. So ein paar technische Dinge sind dann schon ganz gut zu wissen, aber naja, weil man die nicht weiß, ist eventuell das Geld weg. Und das ist so ein, selbst ich, der auch nicht besonders weder technisch interessiert bin, noch bin ich so ein besonderer Sicherheitsfreak. Ich bin da eigentlich normalerweise eher so ziemlich schlampig, muss ich gestehen. Aber wenn es dann um größere Summen Geld geht, dann habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt und gemerkt, ja, so schwer ist es halt auch nicht, so eine Hardware-Wallet zu nutzen und da den Seed Phrase sich zu notieren, falls sie mal verloren geht, dass man halt nicht darauf gefasst ist. Und ich habe jetzt einige Leute kennengelernt, die haben dann diese Wörter verloren, die kommen nicht mehr an ihr Geld ran. Das ist natürlich schade, gerade wenn sie es vor vielen Jahren irgendwie mal bekommen haben und dann verloren, vergessen und jetzt wäre das eine riesige Summe. Also es ist schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt, aber man muss es nicht in die Tiefe machen. Also zum Beispiel auch bei meinen Büchern versuche ich halt immer eher auf das Ökonomische und das Gesellschaftliche zu gehen. Klar, ein bisschen wird erklärt, wie es funktioniert, aber es sind jetzt keine Technikbücher. Und das neueste Buch, an dem ich gerade arbeite für den Finanzbuchverlag, ist tatsächlich Bitcoin und Politik. Also da geht es eben um das, was Donald Trump macht oder was in El Salvador passiert oder in Bhutan oder in ganz vielen von diesen Bitcoin-Beach-Nachfolgeprojekten. Also da geht es wirklich eher um die Politik dahinter oder wie die Politik natürlich Bitcoin in gewisser Weise beeinflusst. Also sie beeinflusst sie halt vor allem immer dann, wenn sie es blockiert. Ja, in dem Moment, wo sie dann sagt, okay, wir finden das eigentlich gut und wollen das jetzt so, wie es jetzt neuerdings in den USA der Fall ist und schon länger in anderen Ländern, dann können sich halt die Unternehmer frei betätigen. Ne? Die Politik kann halt vor allem immer verhindern. Und wenn sie es nicht tut, ist es natürlich gut. Also solche Themen, mit denen beschäftige ich mich eher in meinen Büchern. Also wer wirklich die Technik verstehen will, für den sind die nicht so geeignet, aber für jemanden, der einfach wissen will, worum es geht und warum wir eigentlich überhaupt Bitcoin brauchen und was so die wirtschaftlichen Hintergründe sind, das sind so meine Themen.
Das finde ich richtig super. Also ein Allround-Paket zum Einstieg, finde ich gut. Ich habe eine letzte Frage und die finde ich, glaube ich, interessant, weil es zeigt, aus welcher Richtung man auf Bitcoin draufschaut. Was denkst du, ist das größte Missverständnis, was so kursiert um Bitcoin?
Und viele halten es ja für so ein Betrugssystem, weil es klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Ja, das ist irgendwas früher bei diesem Pizza-Beispiel da, was vielleicht ein paar Cent wert und jetzt sind es 100.000 Euro. Das klingt ja geradezu nach Betrug. Wie kann das sein, dass so ein Ding, was man nicht anfassen kann, was man vielleicht auch gar nicht versteht, so viel wert ist? Das ist, glaube ich, das Problem, was die meisten Leute damit haben. Und natürlich auch diese hohe Volatilität. Das ist natürlich auch etwas, was Leute stört. Aber es ist, glaube ich, vor allem dieses Vertrauensding. Warum soll ich eigentlich da so einer Technik vertrauen, dass es wirklich besseres Geld ist als zum Beispiel das, was der Staat anbietet? Ich meine, davon kann man sich eigentlich relativ leicht heilen, denn wenn man sich mal damit beschäftigt, was das Geld ist, was die Staaten so haben, ja, also Euros, Pesos, Bolivares, das Zeug, dann merkt man, das ist das Betrugssystem. Also das eigentliche Betrugssystem ist das Geld, was die Staaten machen. Also seit das Geld nicht mehr durch Gold gedeckt ist. Die Leute haben sich so dran gewöhnt. Ja klar, Geld ist das, was der Staat irgendwie durch seine, ne, sei es dann Bundesbank oder wie auch immer, EZB herausgibt. Und so ist das, so war das schon immer. So war es aber keineswegs schon immer und so sollte es auch bitteschön nicht bleiben, weil es ist wirklich ein total korruptes, krankes System, was zu sehr viel Ungerechtigkeit führt. Also gerade hier in Argentinien kann man es wirklich ja am eigenen Leib spüren. Also ich jetzt nicht so, aber die Argentinier. Deswegen haben sie jetzt ja auch diesen libertären, anarchokapitalistischen Präsidenten gewählt, Javier Milei, der dieses ganze Staatssystem mit der Kettensäge beschneiden will, was ich natürlich großartig finde. Da sind wir in Deutschland leider noch nicht so weit, aber ich glaube, da werden wir auch hinkommen, weil anders wird es ja nicht gehen. Und das Geldsystem ist tatsächlich das, ich würde sagen, das Grundübel. Ja, alles andere hängt ja dran. Ja, wenn man kein Geld hat oder wenn die Leute eigentlich zwar hart arbeiten, aber trotzdem ihre Ersparnisse verschwinden und man nichts davon hat von seiner Arbeit, dann ist ja was faul. Ja, es ist ja wichtig, dass es den Leuten gut geht, dass sie auch Wohlstand anhäufen können und nicht nur, weil sie irgendwie, ne, am Staat angestellt sind und dafür nichts zu Geld kriegen, sondern durch produktive Arbeit, durch Kreativität. Gerade Unternehmer, ja, sind ja in Deutschland irgendwie, ne, stehen da nicht so gut da, leider. Und gerade das sind ja diejenigen, die nicht nur unsere Wirtschaft voranbringen, sondern alles, ja. Also gerade das Unternehmertum muss ja viel mehr gefördert sein. Und Bitcoin ist ja unternehmerisches Geld. Also Bitcoin ist ja nur von Unternehmern und, ne, Kreativen und Programmierern erfunden worden, eben nicht vom Staat. Deswegen heißt mein erstes Buch ja auch Geld ohne Staat. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man verstehen. Wir müssen, so wie früher Staat und Kirche getrennt wurden, was eine gute Idee war, müssen wir jetzt unbedingt Staat und Geld trennen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank. Sag mal, wo können unsere
Gerne.
Zuhörer mehr über dich erfahren, wenn sie deine Arbeit sehen möchten oder up to date bleiben möchten mit dem, was du gerade kreierst?
Ich habe eine Website, die ist hauptsächlich auf meine Musik fokussiert. Aaron-König.net. Aaron mit Doppel-A, König mit OE. Kannst du ja einblenden vielleicht. Da kann man sehr viel über die Musik erfahren und die Videoclips sehen und so weiter. Da ist auch eine kleine Abteilung über meine Bitcoin-Geschichte und so weiter. Ansonsten, ja, man kann meine Bücher natürlich lesen. Die sind meistens beim Finanzbuchverlag erschienen, nicht? Münchner Verlagsgruppe, und hoffe jetzt demnächst auch mehr international. Ja, das ist, oder man kann mich auch gerne anschreiben. Bin ja auf Social Media durchaus auch präsent und kann auch gerne Fragen beantworten.
Sehr cool. Ja, dann vielen, vielen, vielen Dank für deine Insights. Und ja, ich fand es sehr kompakt und sehr interessant, aus welcher Sichtweise du auf die Kryptowährung schaust und was du draus gemacht hast in deinem Leben. Vielen, vielen Dank fürs Teilen.
Danke für die schönen Fragen.
Vielen Dank fürs Reinhören bei der Souveräne Unternehmer. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Einblicke gewonnen, um Bitcoin ganz gezielt für Ihre unternehmerische Freiheit einzusetzen. Wenn Sie bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen und unser Coaching-Programm kennenzulernen, klicken Sie auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Dort finden Sie alle Informationen, um Teil unserer Community zu werden und Ihr Business zukunftssicher zu machen. Wir freuen uns auf Sie. Bis zur nächsten Folge.